Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Und diesmal bin ich wieder alleine, denn es ist wieder antizyklisch und wir sind wieder in unserem Rhythmus. Deswegen gibt es heute wieder einfach nur News.
Nerds am Apparat. News.
Und wir steigen auch direkt rein mit der ersten News. Es gibt ein Notfall-Update für Firefox, der kritische Sicherheitslücken behebt. Da geht es sowohl um die 124.0.1 als auch die Firefox ESR 115.9.1 Version, die aktuellsten Versionen sind. Deswegen vorab, ganz wichtig, immer wieder updaten. Updates sind wichtig. Die Sicherheitslücken, die zwei kritischen Sicherheitslücken, waren im Endeffekt nichts anderes als die Möglichkeit, über JavaScript Code ausführen zu lassen. Und das hat dann durchaus dazu geführt, dass der Rechner Dinge getan hat, die er nicht hätte tun sollen. Thunderbird scheint davon nicht betroffen zu sein. Und es gibt auch diverse CVEs, die auf diese Sicherheitslücken im Endeffekt verweisen. Die werde ich natürlich mit unten mit verlinken, aber an der Stelle einfach nur ganz wichtig, Mozilla Firefox updaten auf die Version 124.0.1. Da werden die zwei kritischen Sicherheitslücken behoben. Wichtig muss man natürlich auch dazu sagen, es geht da, ne, die Sicherheitslücken konnten ausgenutzt werden auf sehr sorgsam präparierten Webseiten, wo diese Schwachstellen dann ausgenutzt worden sind, wo dann JavaScript ausgeführt wird und so weiter und so fort. Deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass ihr betroffen seid, ist sehr gering. Es empfiehlt sich aber an der Stelle trotzdem ganz klar zu updaten. Wer leider auch eine Sicherheitslücke hatte, war die App Stay Informed. Und vielleicht gibt es ja Nutzer und Nutzerinnen, die ein Kind in der Kita, in einem Hort oder in einer Schule haben und vielleicht diese Stay Informed App benutzen. Stay Informed ist eine App, die von circa 11.000 Kitas, Horten und Schulen genutzt werden, um ja die Kommunikation zwischeneinander ein bisschen zu verbessern, zu erleichtern, damit Eltern wissen, was in der Kita, in dem Hort oder in der Schule halt gerade aktuell los ist. Und da gab es leider ein Problem, dass ein Webserver, auf dem unter anderem dann Daten lagen, frei zugänglich im Netz hing. Die Daten waren nicht verschlüsselt, das heißt, man konnte das Ganze über HTTP ganz einfach erreichen, nicht mal HTTPS. Das wäre ja die Verschlüsselungsvariante davon. Und man konnte leider auch direkt die erfassten Daten mit einsehen. Es gibt ungefähr, also laut Berichten, 1500 CSV-Dateien, also im Endeffekt Excel-Tabellen oder Tabellendateien, die eine Vielzahl von, ja, persönlichen Daten von minderjährigen Personen offengelegt haben. Darunter Name, Geburtsdatum, Anschrift, Herkunftsländer, Konfession, Notfallkontakte, Klassenlehrer, Erziehungsberechtigte und Informationen über die Impfungen. Dazu dann 16.000 Avatarbildern von den Personen, die halt Stay Informed auch zum Chatten benutzt haben. Der Betreiber bzw. der Hersteller hat versichert, dass die Sicherheitslücke mittlerweile gelöst ist. Man hat das am selben Tag noch beim betroffenen Server diese Lücke geschlossen. Gibt auch ein offizielles Statement von Stay Informed. Das werde ich euch selbstverständlich auch mit in den Anhang schmeißen bzw. mit in die Quellen. Das große Problem ist, dass frühestens seit dem 20.10.2021 und spätestens seit dem 18.08.2023 diese Sicherheitslücke bestanden hat. Das bedeutet aber immer noch, dass rund 15% aller Einrichtungen und Träger betroffen seien. Jetzt ist es aber so, dass die DSGVO verlangt, dass die jeweiligen Kitas, Horten oder Schulen euch da draußen informieren. Das ist natürlich problematisch, weil damit liegt es dann natürlich nicht mehr an dem Hersteller selber, sondern an den einzelnen Betrieben, sage ich mal. Und das kann natürlich dann zu der Zeit ein bisschen länger dauern und man weiß nicht, wer alles informiert worden ist, in welcher Zeitspanne, und vielleicht habt ihr auch schon die Information bekommen. Das ist aber ein sehr schwerwiegender Fall und deswegen solltet ihr das auf jeden Fall auch anzeigen, solltet euch bei den Behörden melden, gebt da Bescheid, wenn ihr die Rückmeldung bekommen habt, dass eure Informationen da in irgendeiner Art und Weise auch veröffentlicht worden sind. Weil das sind Dinge, die sollen natürlich nicht passieren. Und gerade wenn es darum geht, um die Minderjährigen zu schützen, dann ist das natürlich das oberste Gut. Und da sollten wir dann gemeinsam an einem Strang ziehen. Deswegen sagt da auf jeden Fall auch den Behörden Bescheid, wenn ihr die Information bekommen habt, dass eure Daten von eurer Kita, dem Hort oder der Schule gegebenenfalls gemobst sein konnten. Ebenfalls attackiert wurden unter anderem deutsche Parteien im Namen der CDU. Es gibt Berichten zufolge in sehr schlechtem Deutsch geschriebene E-Mails, die an Politiker und Politikerinnen rausgegangen sind, von der sogenannten Hackergruppe APT29. Da gab es eine Kampagne, wo E-Mails an Politiker und Politikerinnen versendet worden sind, die besagten, hey, du wurdest von der CDU eingeladen, hier an dem Essen teilzunehmen, wir würden uns freuen, füll doch bitte diesen Fragebogen aus und hier ist noch ein Dokument mit weiterführenden Informationen zum Abendessen. Und da liegt die Krux begraben. Es ist in einem sehr schlechten Deutsch verfasst worden und das angehängte Dokument hat Schadsoftware ausgeführt. Und diese Schadsoftware hat im Endeffekt dazu geführt oder kann dazu führen, dass ein Malware-Dropper namens Rootsaw ausgeführt wird, der eine Backdoor geöffnet hat. Und mit dieser Backdoor, das ist im Endeffekt so die Hintertür, ne? Man kennt das ja, Hintertür in die Wohnung, Keller oder sonst irgendwas. Und die ermöglichen dann Zugriff auf das System, dass man da ausspionieren kann und Informationen von den Politikern und Politikerinnen extrahieren kann. Jetzt kommt der Clou. APT29 kennt man unter anderem auch als Midnight Blizzard oder Nobelion. Oder wer in letzter Zeit den YouTube-Kanal von Funk beobachtet hat, der wird gegebenenfalls den Cozy Bear kennen. Und Cozy Bear ist eine relativ offensichtlich russische Hackergruppe, die für die Regierung, also die russische Regierung, arbeitet. Und das konnte auch der Auslandsgeheimdienst schon bestätigen. Beziehungsweise mehrere Regierungen konnten das in Verbindung bringen. Und es zeichnet sich ab, dass Russland momentan sehr aktiv ist, was das Hacking angeht. Gerade weil ja auch bald Europawahlen anstehen und hier die Problematik natürlich ist, wie sich das Weltgefüge in die eine oder andere Richtung entwickelt. Und da ist der Russe natürlich dann sehr aktiv, leider. Die Cozy Bears haben auch unter anderem Microsoft und HPE schon angegriffen und waren auch für die prominenten Sunburst-Angriffe Ende 2020 verantwortlich. Und das ist natürlich ein sehr kritisches Problem. Vor allen Dingen weil sich hier auch der Bundesverfassungsschutz mit eingeschaltet hat und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und da gibt es jetzt sogenannte Sensibilisierungsschreiben, die vor den Angriffen vom APT-29 warnen. Wer mehr Interesse an dieser Bärengeschichte hat, weil es gibt die gefährlichsten Bären in Europa im Endeffekt, beziehungsweise weltweit. Das ist eine Dokumentation von Funk in Kombination mit Simplicissimus. Sehr gut aufgearbeitet, hat eine Stunde Content im Endeffekt und ist sehr informativ, was diese ja russischen Hackergruppen im Endeffekt angeht. Vielleicht nicht alles hundertprozentig, weil da natürlich viele ja, Informationen auch einfach fehlen, weil es sind halt auch Hackergruppen, muss man fairerweise sagen. Die arbeiten immer sehr im Verborgenen, aber sehr gute Dokumentation. Werde ich euch mit in die Beschreibung verlinken, genauso wie den offiziellen Beitrag von Mendiant. Das ist nochmal das Protokoll zu diesen Hackerangriffen bezüglich der CDU mit den Schreiben drauf, wie die technisch daran gegangen sind, auch den werde ich euch mit in die Beschreibung verlinken. Und wo ich gerade schon die Europawahlen kurz angesprochen habe, Europawahlen stehen ja jetzt an und sollen bis zu 400.000 Millionen Bürger, sagt der Artikel, sind im kommenden Juni berechtigt zu stimmen, abzustimmen. Und jetzt gibt es natürlich das ein oder andere Problem, gerade was so Desinformationen angeht. Wir haben das vielleicht, wir wissen es noch nicht hundertprozentig, also es ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, das gesehen damals bei der Wahl zu Trump, also vor jetzt fast 8 Jahren, wie die Wahl gegebenenfalls von russischen Hackern manipuliert worden ist. Auf der anderen Seite haben wir das jetzt gerade auch wieder gehört bei der CDU. Und jetzt gibt es einen Zusammenschluss von Google beziehungsweise vielen anderen Unternehmen, die eine Desinformationskampagne starten, beziehungsweise Desinformationsorganisationen auch mit sehr viel Geld unterstützen. Es gab ein Treffen mit Partei oder Partnerorganisationen und Google in Brüssel, die den Gipfel Fighting Misinformation in Online ins Leben gerufen haben. Und Google möchte hier voranschreiten und die Medienkompetenz schärfen, auch für Journalisten, und hat deswegen den Fact-Checking-Standard oder das European Fact-Checking, European Fact-Checking Standards Network mit 1,5 Millionen Euro ins Leben gerufen. Da geht es dann um das Elections 24 Check, wo in diesem Netzwerk dann Fakten rund um die Wahl im Blick behalten werden sollen. Die sollen gecheckt werden und sollen dann auch mit der ordentlichen Prüfung dann auch rausgeschickt werden. Wichtig ist da, dass halt wirklich wahlbezogene Desinformationen, Behauptungen und Narrative, dass darüber Berichte erstellt werden, dass eine Datenbank existiert, um das wirklich prüfen zu können. Es soll dann ein Tool geben, mit dem man dann Zugang zu diesen Fact-Checkern hat. Man kann mit Bildern suchen, man kann nach künstlicher Intelligenz generierten Bildern suchen, weil die müssen ja auch unter anderem gekennzeichnet werden. Und da möchte Google sehr intensiv gegen angehen. Und nicht nur Google möchte dagegen angehen, es haben sich relativ viele auch dazu berufen, gegen Desinformationen zu kämpfen. Zum Beispiel die Nachrichtenagentur AFP will auch vor den Europawahlen im Juni Ressourcen für Journalisten bereitstellen, um das Bewusstsein für Desinformation und Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung zu schärfen. Also es geht nicht nur darum, die allgemeine Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise zu informieren, sondern auch Journalisten so dahin zu treiben, dass halt die einen scharfen Blick darauf haben, ob diese Informationen wirklich jetzt richtige Informationen sind oder ob es sich dabei um Desinformationen handelt. Dazu gibt es ja in einigen Mitgliedstaaten nun schon die erlaubte Wahl ab 16. Und es gibt den belgischen Think Tank Think Young und der wird von Google ebenfalls unterstützt mit 1 Million US-Dollar, um Hackathons in ganz Europa zu finanzieren, bei denen es besonders darum geht, bei jungen Wählern und Wählerinnen die Informationen so zu streuen, dass sie halt auch Desinformationen bekämpfen können. Es soll ein Google-Trend-Wahl-Hub geben, wo viele Informationen eingereicht werden mit Infografiken, die in Echtzeit im Überblick sind, wie die Suchbegriffe sind, wie die Trends sind, wie die einzelnen Parteien irgendwie gesucht werden, wie das Ganze in EU dann analysiert wird und so weiter und so fort, um halt wirklich mit einer massiven Informationswelle dafür zu sorgen, dass Desinformationen gar keine große Chance haben. Und das finde ich prinzipiell sehr gut. Auch Facebook ist mit dabei, TikTok, also das ganze Meta, ne, mit Instagram, Facebook und so weiter. Da versucht man wirklich stark gegen anzugehen. Und es ist nicht nur Google. Google ist der Hauptinitiator, der ganz viele Maßnahmen im Endeffekt mit ins Boot holt. Und das ist prinzipiell auf jeden Fall eine schöne Idee. Den Artikel dazu von Heise packe ich euch selbstverständlich auch wieder unten in die Beschreibung. Was natürlich auch ein großes Problem ist, ist künstliche Intelligenz. Wie gesagt, künstliche Intelligenzinhalte sollen natürlich, also KI-Inhalte sollen natürlich gekennzeichnet werden. Politische Werbung muss ebenfalls grundsätzlich erkennbar sein. Werbetreibende müssen offenlegen, ob sie KI-bearbeitetes Material genutzt haben und so weiter und so fort. Also es gibt sehr viele Maßnahmen, die in die Wege geleitet werden, damit das Ganze auch in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Finde ich sehr gut, bin ich sehr gespannt drauf. Es wird ein sehr spannendes Jahr, weil natürlich nicht nur in Europa gewählt wird, sondern auch im amerikanischen Raum wird gewählt. Da wird ja auch ein neuer Präsident gewählt. Auch da werden Desinformationen mit Sicherheit ein großes Thema sein. Vor allen Dingen, weil Trump auch wieder zur Wahl steht. Und da muss man dann dementsprechend auch wirklich einfach gucken. Wir versuchen euch natürlich auch hier auf der technischen Ebene immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Wenn es dann auch da Berichte gibt über Hacker oder große Informationsdefizite, dann werden wir gucken, dass wir euch dahingehend auch informieren. Was dem Ganzen mit Sicherheit auch so ein bisschen in die Karten spielt, ist, dass der EU-Rat die sogenannte Chat-Kontrolle immer noch nicht ganz beschlossen hat, beziehungsweise auch noch nicht ganz abgesägt hat. Nun hat Belgien, das derzeit die Ratspräsidentschaft innehat, einen neuen Vorschlag vorgelegt. Damit soll das umstrittene Überwachungsinstrument nun doch bis Juni beschlossen werden. Wer jetzt die ein oder anderen Daten im Kopf hat, ab Juni gehen die Wahlen so ungefähr los, könnte also eventuell in einem eventuellen Zusammenhang hängen. Patrick Bayer, der Bürgerrechtler ist und Jurist und Europaabgeordneter der Piratenpartei, sagt, es handelt sich bei dem neuen Versuch lediglich um ein Zitat, alten Wein im neuen Schläuchen. Ist im Endeffekt genau das Gleiche, was wir auch schon vorher immer mal wieder diskutiert haben, diese Chatkontrolle. Da geht es vor allen Dingen natürlich um kinderpornografische Inhalte, die rechtzeitig erkannt werden, um Täter zu erkennen. Der Vorschlag selber ist aber, also auch der neu eingereichte Vorschlag, ist dem sehr ähnlich zu dem, dass der vorher abgelehnt worden ist. Ist einfach nur eine Neuaufwicklung des Ganzen. Es gibt immer noch die drei Einstufungen, hohes, mittleres und geringes Risiko, die einen bestimmten Prüfzeitraum haben. Und da muss man dann halt gucken. Es gibt noch ein paar Abänderungen, gerade was die User of Interest angeht. Da soll dann eine gewisse Quote erreicht werden, wie oft bestimmte Begrifflichkeiten oder Bilder erkannt worden sind und, und. Das sind aber alles durchaus Themen, die dem Ganzen nicht helfen. Vor allen Dingen, weil das EU-Innenministerium mittlerweile schon eingeräumt haben, dass es eine relativ hohe Quote an Falschmeldungen gibt. Also rund 75% aller Meldungen sind Falschmeldungen. Und mit so einem Gesetz, beziehungsweise mit dem neuen Gesetz, würde man dann dementsprechend unheimlich viele polizeiliche Kräfte binden, die aber an anderer Stelle irgendwo gebraucht werden. Das ist unheimlich schwierig. Auf der anderen Seite sind es immer noch 25% der Meldungen, die ja in irgendeiner Art und Weise richtig sind. Die Schwierigkeit liegt, glaube ich, daran, dass wir davon sprechen, dass wenn wir nur 0,001% aller Nachrichten, die europaweit an einem Tag gesendet worden sind, gemeldet werden, dann reden wir von 100.000 Nachrichten pro Tag, die überprüft werden müssen in Europa. Da geht es dann auch über völlig irrelevante private und intime Bilder und Videos, die halt wirklich in einem 1:1-Chat mit den jeweiligen Personen einvernehmlich genommen werden. Die würden in die Hände von Behörden landen. Die Cloud-Anbieter, die ja jetzt bereits schon sehr rigoros damit umgehen. Es birgt alles sehr viele Probleme. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass 9,7%, also in Irland, 9,7% aller Verdachtsmeldungen der Fachstelle für National Center of Missing and Exploited Children im Jahr 2020 verwertbar gewesen sind. 9,7% sind nicht viel, aber 9,7% sind immer noch 9,7% der Verdachtsmeldungen, die in irgendeiner Art und Weise im Irland dazu geholfen haben, Kinder zu identifizieren, Kinder zu retten oder zumindest das weitergegeben worden ist. Schwierig. Die Angst natürlich gerade bei so einer Chatkontrolle ist sehr groß, dass dieses Tool missbräuchlich auch für andere Dinge benutzt wird. Und es nicht nur bei kinderpornografischen Inhalten bleibt, sondern vielleicht auch politische Gegner damit verfolgt werden können und, und. Das ist natürlich sehr kritisch. Ich bin immer sehr dafür, wenn man Kindern hilft und gerade gegen kinderpornografische Inhalte arbeitet. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Drahtseilakt, und das hatten wir damals auch beschrieben. Es ist einfach ein Drahtseilakt zwischen Menschenrecht und die Unterstützung und das Helfen von Kindern. Deswegen per se bin ich nicht dagegen. Es ist nur die Art und Weise, wie das Ganze ausgeführt ist, das teilweise ein bisschen problematisch ist. Kommen wir noch zu einer etwas anderen Problematik. Apple hat aktuell das ein oder andere Problemchen. Neben der Tatsache, dass man den RSA-Schlüssel mit einer Länge von 2048 Bit mittlerweile geknackt hat durch schädlichen Programmcode beziehungsweise durch einen sogenannten Data Memory Dependent Prefetcher, den DMP, konnte man Apple-Geräte beziehungsweise die M-Series-Prozessoren knacken. Das Problem dabei ist, dass die Komponenten, also die, normalerweise ist das Ganze verschlüsselt und die werden auch irgendwann ausgelesen, um mit den verschlüsselten Daten zu arbeiten. Und die Hacker, White-Hacker im Endeffekt, haben diesen Mechanismus dazu ausgenutzt, um die verschlüsselten Daten einsehen zu können. Wie funktioniert das im Endeffekt? Deswegen dieses Data Memory Dependent Prefetcher. Das System von Apple funktioniert so, dass eine Vorhersage getroffen wird, welche Speicheradresse wahrscheinlich vom aktuell ausgeführten Programmcode genutzt werden. Ne, jedes Programm speichert seine Daten ja in einem flüchtigen Speicher, damit das Programm auch genutzt werden kann, und das rotiert im Endeffekt immer wieder durch. Und man kann aber dieses Zugriffsmuster vorhersagen. Es greifen ja immer auf unterschiedliche Dateiblöcke, wird dann zugegriffen, und dahinter steckt ein Muster. Und dieses Muster haben sich die Hacker konnten die Hacker herausfinden und konnten dann vorhersagen, welche Dateien genutzt werden, und konnten dann diese Daten manipulieren, so dass auf bewusst verschlüsselte Daten zugegriffen werden kann. Das heißt, das Programm in Anführungsstrichen hat dann gesagt, okay, ich greife jetzt auf den Dateiblock A zu. Die Hacker haben dann aber das so umgelenkt, dass auf den Dateiblock B zugegriffen worden ist, wo verschlüsselte Daten liegen. Und diese konnte man sich dann anzeigen lassen, abgreifen und mit einem Pointer dann im Endeffekt auslesen. Das Ganze ist natürlich technisch natürlich noch ein bisschen komplizierter, aber so grundlegend kann man sich das vorstellen. Der Pointer zeigt halt im Endeffekt woanders hin, und damit kann man dann auf die Daten zugreifen. Das Problem aber an der Sache ist, dass das nur sehr umständlich gepatcht werden kann. Also die Hardware, die ja verbaut ist, also der Prozessor von Apple, der kann nicht mehr verändert werden. Der ist so. Man muss jetzt im Endeffekt diese ganze kryptografische Software in irgendeiner Art und Weise verändern, damit es diese Problematik bzw. diesen Zugriff nicht mehr geben kann. Das wiederum kann zu höheren Arbeitslasten und somit zu einer geringeren Leistung solcher Software führen, was das gesamte Apple Notebook im Endeffekt mit einem M-Series-Prozessor langsamer macht. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich glaube, ihr werdet das in eurem Alltag kaum merken, aber es ist natürlich ein Problem, was Apple in irgendeiner Art und Weise bekämpfen muss, weil Apple-Produkte gar nicht mehr so sicher sind, wie man anfänglich immer getan hat, durch diese, ja, Monopolstelle. Ne, weil Apple-Systeme ja sehr, sehr in sich geschlossen sind. Und da kommen wir direkt zum nächsten Problem, was Apple hat. Das US Department of Justice, also das DOJ, hat eventuell eine Kartellklage gegen Apple eingereicht. Und eventuell ist das ein Problem für Apple, die natürlich alle Vorwürfe als falsch und gefährlich zurückweisen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass Apple mit seinem iPhone beziehungsweise mit dem iOS-Ökosystem ein illegales Monopol auf dem Smartphone-Markt aufgebaut hat. Und wer sich jetzt die Apple iPhones und Smartwatches und alles, was irgendwie in diesem iOS-Ökosystem existiert, mal anschaut, der könnte schon vermuten, dass das schon durchaus korrekt ist. Denn viele Cloud-Streaming-Dienste von Drittanbietern werden beschränkt. Was die Videospiele angeht, gibt es Blockierungen. Cloud-basierte Anwendungen dürfen nicht auf günstigeren Smartphones gesetzt werden. Cross-Plattform-Messaging-Apps werden ausgesperrt. Die Funktionalitäten von Smartwatches anderer Hersteller unter iOS sollen beschränkt werden. Und das alles im Sinne des Profites, ne? Weil Apple möchte natürlich, dass ihr Apple-Produkte kauft und eine teure Apple-Smartwatch kauft und ein teures Apple-Handy kauft. Deswegen kommt da die Vermutung auf, dass diese Beschränkungen der anderen Hersteller dazu führen soll, dass ihr aber in einem Apple-Ökosystem bleibt und teuer Geld im Endeffekt bezahlt. Auch digitale Geldbörsen von Drittanbietern sind beschränkt. Es gibt kein Tap-to-Pay, die Tap-to-Pay-Funktion wird oftmals verboten, was ja eine Apple-exklusive Funktion ist. Es geht um noch so viele mehr in der Klage. Also da geht es auch um Webbrowser, Videokommunikation, Nachrichtenabonnements, Unterhaltung, Kfz-Dienste, Werbung, Standortdienste und vieles, vieles mehr. Und Apple hat natürlich das Interesse daran, das Apple-Ökosystem zu erweitern und zu vergrößern, aber halt auf Kosten von euch, weil ihr halt gezwungen seid, einmal Apple, immer Apple, im Endeffekt, also in Anführungsstrichen, weil halt alle anderen Hardware- und Software-Dienstleister auf dem Apple-Produkt selber halt mit starken Einbußen zu kämpfen hat. Und das ist natürlich etwas, was man eigentlich vermeiden sollte. Und Android macht das ja sehr gut. Wir haben ja die unterschiedlichsten Android-Anbieter von Google, die natürlich Hauptinitiator von Android sind, über Samsung, Huawei und so weiter, ne, weil es halt auch Open Source ist. Die da dann ihre eigene Software mit draufpacken, aber es ist überhaupt kein Problem, eine Watch OS beziehungsweise eine Samsung Galaxy Watch mit einem Google Pixel zu verbinden oder eine Huawei Watch mit einem Samsung Handy oder weil die Software frei zugänglich dafür ist in einem ganz normalen Google App Store, weil die Funktionalitäten sie basieren auf dem gleichen Betriebssystem. Nur mit minimalen Veränderungen. Und das macht Apple halt nicht. Apple schränkt halt sehr stark ein. Und das ist natürlich ein Problem. Und deswegen hat sich da das DOJ mit befasst. Und da bin ich sehr gespannt, was diese Klage ergeben wird. Das wird mit Sicherheit auch nicht von heute auf morgen entschieden. Da werden wir auf jeden Fall nochmal einen Blick drauf werfen, wenn es da weitere Informationen gibt. Dann gab es dieses Jahr auch die Porn to Own, den Hackathon, beziehungsweise den Hacker-Wettbewerb Porn to Own 2024, wo 19 neue Zero-Day-Lücken aufgedeckt worden sind. Was ist eine Zero-Day-Lücke? Das ist im Endeffekt eine Sicherheitslücke, die seit Anbeginn des Produktes existiert. Das heißt, seitdem Windows 11 zum Beispiel auf dem Markt ist, gibt es dann diese Lücke. Oder seitdem Google Chrome auf dem Markt gibt es dann eine andere Sicherheitslücke. Und diese Sicherheitslücken wurden auf dem Porn-to-Own, auf dem Hackathon, sage ich mal, beziehungsweise auf dem Hackerwettbewerb gefunden und identifiziert. Und dafür wurden relativ viele Preisgelder ausgeschubst. Und gerade das finde ich immer sehr beeindruckend, dass diese Hackerwettbewerbe darauf abzielen, Software ganz bewusst zu hacken, um dann von den Herstellern Geld einzuheimsen, als ja, Vergütung im Endeffekt. Und das ist ja auch die Aufgabe dieser White Hacker im Endeffekt, die ja wirklich für Recht kämpfen, das in der Regel auch unbezahlt machen, aber halt immer diese Belohnungsausschüttung dann von den Unternehmen bekommen. Um die Software einfach sicherer zu machen. Also es sind dann immer alles Testumgebungen, in denen das passiert. Da wird kein Mensch in Mitleidenschaft gezogen oder keine Daten von einem Menschen in irgendeiner Art und Weise dann verwendet, sondern es geht wirklich darum, dass das Clean einfach sauber zu hacken und die Grenzen auszutesten. Da sind unter anderem Sicherheitslücken in Windows 11, in Edge, in Chrome, in Safari aufgekommen, in der Oracle VirtualBox. Auch in einem Tesla wurde der CAN-Bus gehackt, also das gesamte System von Tesla. Und da wurden dann relativ hohe Preisgelder ausgeschüttet für Exploits, für Hacking und so weiter. Eine kleine Zusammenstellung habe ich hier auch in einem Beitrag, werde ich euch auch unten verlinken, könnt ihr dann auch euch anschauen, da seht ihr auch die Preisgelder. Insgesamt sind $732.500 geflossen. Wie die sich verteilen, das könnt ihr dann in dem Artikel lesen. Das Schöne daran ist, die Hacker haben jetzt bewiesen, es gibt diese Zero-Day-Lücken und jetzt müssen die Hersteller der Software diese Schwachstellen flicken. Das werden sie in der Regel auch tun und werden dann wird es wieder Updates geben für die verschiedenen Softwares und da ist auch wieder ganz klar die Empfehlung, updaten, updaten, updaten. Und dann, weil wir natürlich immer das Thema KI irgendwie mit dabei haben, habe ich auch zu allerletzt, als letzte News für euch, noch das Thema KI. Nämlich soll GPT-5 noch dieses Jahr als Version herauskommen. Und GPT-5 soll ganz viele neue Funktionen mitbringen, unter anderem autonome Agenten. Was sollen diese autonomen Agenten tun? Also erstmal, GPT-5 soll natürlich besser sein als GPT-4 beziehungsweise GPT-4.5 und ist noch aktuell in der Fütterungsphase, also in der Trainingsphase. Und diese autonomen Agenten sollen dann über kurz oder lang dazu führen, dass ich mit GPT-5 schreiben kann, ey, buch mir doch einen Flug bitte nach Palma de Mallorca oder nach Madeira oder hier nach New York. Und der autonome Agent durchsucht dann alle also das ist das Ziel, durchsucht dann alle Fluganbieter, sucht das Billigste raus, bucht dann auch alles für mich fertig und ich habe mit nichts mehr was am Hut. Das hat natürlich zur Folge, dass ich dann bestimmte Informationen über mich angeben muss, unter anderem vielleicht auch Kreditkarteninformationen an die künstliche Intelligenz geben muss, damit sie halt auch wirklich komplett autonom damit arbeiten kann. Ob das jetzt gut ist und ob das so in der Art und Weise funktioniert, das steht natürlich noch nicht hundertprozentig fest. Wird sich dann auch erst zeigen, wie das Ganze mit den Trainingsdaten dann funktioniert hat. Aber das ist im Endeffekt das Ziel, dass so autonome Sachen funktionieren. Das ist natürlich ziemlich beeindruckend, wenn das funktionieren würde. Auf der anderen Seite habe ich dann immer die Sorge, dass viele Nutzer dazu geneigt sind, dann wirklich auch wichtige, relevante Informationen preiszugeben. Und ich halte es für keine gute Idee, der künstlichen Intelligenz meine Kreditkarteninformationen an die Hand zu geben, wo ich nicht weiß, wo diese Daten verarbeitet werden und wo sie gegebenenfalls auch gespeichert werden und wer oder welcher Hacker dann zukünftig auf meine gesamten Kreditkarteninformationen Zugriff hat. Weil das ist ja durchaus bei OpenAI durchaus mal passiert, dass andere Schätze irgendwo aufgetaucht sind und dann steht da meine volle Kreditkartennummer, mein Ablaufdatum und meine CSV und dann habe ich verloren. Und das ist eher unpraktisch. Die Idee aber dahinter ist, um rudimentäre Aufgaben direkt zu lösen. Natürlich ist jetzt, buch mir einen Flug nach Madeira zum Beispiel, schon etwas sehr, kann schon durchaus komplexer werden, aber es geht natürlich auch darum, um zu sagen, hier transformiere meine Termine alle in meinen Kalender oder schreibe mir einen Serientermin für so und so mit dem und dem Eingeladenen. Das sind natürlich auch so Sachen, die ein autonomer Agent machen soll. Es gibt bereits KIs, die das können. So ist es zum Beispiel mit Humans AI Pin und Rabbit Air One, die schon Flüge übrigens buchen können, aber die müssen halt in einem sogenannten Rabbit Hole erst gefüttert werden. Also ich zeige der KI, wo sie klicken muss, wo sie was ausfüllen muss, damit sie dann einen Flug buchen kann. Das Thema der Daten, also der Trainingsdaten, ist natürlich auch immer noch wichtig, weil auch hier immer noch im Raum steht, ob urheberrechtlich geschütztes Material zum Training verwendet werden durfte oder nicht, oder ob es überhaupt verwendet wurde. Selbst der CTO von OpenAI, Mira Murati, konnte das in einem Interview zu Sora noch nicht ganz klären. Und konnte nicht genau sagen, welche Trainingsmaterialien für den Videogenerator benutzt worden sind. Frei nach dem Motto, alles, was frei verfügbar im Internet zu finden sei, möglicherweise auf Facebook und Instagram-Beiträge. Und ob das dann so cool ist, das, ist halt schwierig. Aber KI entwickelt sich weiter. Und gerade wenn es dann um autonome Aufgaben geht, ich glaube auch Microsoft würde da sehr, sehr profitieren, Aufgaben innerhalb des Windows-Betriebssystems komplett autonom ausführen zu können über einen einfachen Prompt, ist schon durchaus sehr spannend. Aber die Information gibt es und Sora genauso wie GPT-5 sollen dieses Jahr noch erscheinen. Sora ist aktuell im Red Teaming Modus, also da werden wird geschaut, wie sicher ist das, ne? Also welche Sicherheitsrisiken geht von der aktuellen Version aus, gegebenenfalls werden auch noch ein paar Richtlinien damit eingeschossen, damit bestimmte Inhalte nicht generiert werden können und GPT-5 ist aktuell noch in der Trainingsphase. Also der Prozess ist Training, dann kommt Red Teaming und dann kommt die Veröffentlichung. GPT-5 ist im Training und Sora ist gerade im Red Teaming und beide sollen dieses Jahr kommen. Wer mehr zu Sora hören möchte, dem verweise ich auf unsere Folge 22. Und da haben wir auch, also Pascal und ich, da haben wir ein bisschen über Sora gequatscht. Und da werden wir auch wahrscheinlich in der Zukunft, wenn Sora dann veröffentlicht worden ist, auch noch die ein oder andere Information für euch parat haben. Meine Zeit ist um. Und ich hoffe, euch hat diese einfach nur News-Folge gefallen. Viele Informationen, am Anfang vielleicht ein bisschen holprig, bitte seht mir nach. Ich hoffe aber, dass ich für euch viele, viele Informationen hatte, die für euch hilfreich waren. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis dann, euer Lukas.